Das war wunderschön. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Lied. Und mal abgesehen davon, dass natürlich dieses Lied und der Text wunderbar zum Abendmahl passt, passt die Tatsache, dass es auf Russisch oder Ukrainisch war, hervorragend zu meinem Thema. Ich möchte mit euch über Sprachen reden. Keine Sorge, ich mache jetzt keinen Deutschunterricht, den haben wir uns für später vorgenommen. Aber wir haben ja in unserer Gemeinde eine
Sprachvielfalt. Sagen wir mal, ich gebe zu, dass Russisch und Deutsch sehr stark überwiegen. Das ist aber keineswegs alles. Ich habe noch Kiruanda, habe ich das richtig ausgesprochen? Oben? Ach, gerade nicht da auf Sendung. Manchmal haben wir Menschen bei uns, die Spanisch sprechen oder Rumänisch oder wer weiß was, viele Sprachen. Diese Vielfalt, die wir haben, ist ein Segen. Und eine Herausforderung zugleich. Wir feiern heute Abendmahl. Und das Schöne am Abendmahl ist, dass es eine Handlung ist, die über alle Sprachgrenzen hinweg verständlich ist. Wir müssen nicht viel sagen. Wir haben zwar Einsetzungsworte, aber das, was eigentlich passiert, das ist in Bild und sogar in Geschmacksnerven verständlich. Aber es ist ja vor allem auch ein Fest der Gemeinschaft, des Miteinanders. Und Gemeinschaft lebt von Verständigung. Sind wir wieder da bei den Sprachen? Ich habe ja schon vor einiger Zeit eine Predigtreihe über den Korintherbrief angefangen und das Thema Abendmahl haben wir schon behandelt, Kapitel 11 war schon mal dran. Und dachte ich mir, vielleicht ist das Thema Sprachen mal dran. Und das ist Kapitel 14. Und dieses Sprachenthema behandelt nicht die Frage zwischen Russisch und Deutsch. Das muss man mal ganz nüchtern sagen. Es ist ein bisschen herausfordernder, gebe ich ehrlich zu. Aber es lohnt sich trotzdem mal, einen deutlichen Blick da reinzuschauen und nochmal unsere Perspektive zu diesem Thema
nochmal deutlich zu erweitern. Deswegen lade ich euch ein, 1. Korinther 14 aufzuschlagen. Und ich sage euch gleich, wir arbeiten uns so ein bisschen quer durch das Kapitel durch. Also lasst den Finger in dieser Seite drin, auch wenn ich heute einige Bibeltexte für euch habe, auch andere. Aber wir kommen immer zu 1. Korinther 14 zurück. Wir lesen aber erst einmal die Verse 1 bis 5. Um so ein bisschen den Kontext einzubetten, ein Gedanke noch kurz. Kapitel 12 thematisiert Paulus die Vielfalt der Geistesgaben und die Vielfalt der Gemeinde. Dieses Bild vom Leib mit verschiedenen Gliedern. Kapitel 13 ist eigentlich der Höhepunkt in diesem Kontext. Da geht es um die Liebe, weil ohne die Liebe funktioniert Vielfalt in der Gemeinde nicht. Und jetzt in Kapitel 14 geht er auf ein ganz konkretes Problem der Korinthergemeinde ein. Und das hat mit Sprachen zu tun. 1. Korinther 15, Abvers 1 bis 5. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer aber weissagt, redet zu den Menschen, zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weissagt. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Und die erste Frage, die wir klären müssen, ist, was ist diese Sprachengabe, von der hier die Rede ist? Das ist ein durchaus kontroverses Thema. Ich sage bewusst Sprachengabe, das ist auch korrekt übersetzt, aber viele kennen dieses Wort eher unter dem Stichwort Zungenrede. Das, was hier steht, ist, Luther übersetzt dieses Wort mit Zungenrede, das nennt sich Glossolalie, das ist das griechische Wort, und das ist exakt wortwörtlich übersetzt. Glosso ist die Zunge und Lalein ist Reden. Zungenrede. Dieses Thema wird häufig sehr emotional geführt und nicht selten be- oder verurteilt. Und ich lade euch ein, einmal diesen Rucksack abzulegen und mal neu, nur vom Bibeltext her, auf dieses Thema draufzuschauen und nicht diese ganze emotionale Geschichte. Übrigens nicht nur unter Adventisten, das ist in der gesamten Christenheit ein nicht unumstrittenes Thema. Luther übersetzt das, wie gesagt, mit Zungenrede, um dieses griechische Wort möglichst wörtlich rüberzukriegen. Aber tatsächlich ist die Übersetzung Sprache korrekt. Denn man spricht davon, von verschiedenen Sprachen, kann man auch sagen, verschiedene Zungen. Das war halt ein Synonym oder ist ein Begriff, der so zu verstehen ist. Das Problem ist, im Zusammenhang auf diese Zungenrede oder Sprachenrede, dass uns dort extreme Positionen begegnen. Die eine Extremposition ist, die sagt, wer nicht in Zungen redet, der hat gar nicht den Heiligen Geist. Also Zungenrede gleich bis vom Heiligen Geist beseelt. Dann hätten wir ein Problem, weil Zungenrede kommt bei uns nicht so oft vor. Das andere Extrem ist, wer in Zungen redet, der ist vom falschen Geist beseelt. Das ist auch ein Problem. Weil dafür müssten wir eine biblische Grundlage haben. Außerdem ist es schon ein ganz schön hartes Ding, jemanden den falschen Geist zu unterstellen. Ja, wir erinnern uns an die Sünde wie den Heiligen Geist. Also wir wollen da vorsichtiger sein und all den Bibeltext anschauen. Und wahrscheinlich sitzt auch manch einer von euch hier und sagt, weißt du, Timo, warum nervst du uns damit? Das ist nicht unser Thema. Nein, Zungenrede, Glossolalie, dieses außer übernatürliche Phänomen ist nicht unser Thema, das stimmt. Und trotzdem, das, was für Anweisungen, was für Hinweise, was für Ratschläge Paulus im Umgang mit der Zungenrede gibt, die betreffen uns sehr wohl. Nämlich, wenn wir über die Vielfalt der Sprachen und unserer Gemeinde nachdenken. Deswegen nur ein kurzer Ausflug zum Thema Zungenrede und dann kommen wir wieder zu den Sprachen zurück. Es gibt zwei mögliche Bedeutungen, was man unter Zungenrede oder Sprachengabe versteht. Die erste Möglichkeit ist, dass sich diese Sprachengabe ausschließlich auf echte menschliche Sprachen bezieht. Das heißt, dass ein Mensch eine Sprache sprechen kann oder in einer Sprache verstanden werden kann, die er vorher nie gelernt hat. Wenn ich jetzt rede und diejenigen, die nur Russisch verstehen, mich auf einmal ohne Übersetzung verstehen würden, dann wäre das dieses Phänomen. Aber es gibt auch noch eine zweite mögliche Bedeutung, und zwar, dass Sprachengabe einerseits diese Fremdsprachen einschließt, aber zusätzlich eine Art Engelssprache oder man könnte auch Fantasiesprache sagen, beinhaltet. Eine Sprache, die nicht eine echte Syntax hat. Etwas, was nur ein Ausdruck des Herzens in der Beziehung zu Gott ist. Diese beiden Optionen gibt es. Und wenn wir jetzt in die Bibel hineinschauen, dann werden wir Beispiele für beides finden. Wir schauen mal auf das erste Auftreten dieser Gabe und das ist tatsächlich eine menschliche Sprachengabe. Das ist in der Apostelgeschichte 2. Ich lese dort einige Verse. Aber wie gesagt, Finger in 1. Korinther 14 drin lassen, den brauchen wir noch. Apostelgeschichte 2, ich lese mal Verse 2 und 4. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen, und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie Feuer, und diese setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen, und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen. Ein paar Verse weiter, Vers 7. Die Leute, die das hörten, sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind das nicht alle, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie in jeder unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Parther und Meder, Elamiter, die Bewohner von Mesopotamien, von Judäa und Kappadokien, Pontius und Asien und so weiter. Kommen ganz viele verschiedene Sprachen und Sprachregionen vor. Vers 12 lesen, 13 lesen noch dazu. Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag das sein? Andere aber spotteten und sagten, sie sind voll süßen Wein. Wenn wir das so lesen, dann ist es eigentlich ziemlich klar, hier werden echte menschliche Sprachen gemeint. Ja, Leute haben auf einmal etwas gehört, obwohl die Menschen, die das gesprochen haben, diese Sprache nicht konnten. Wenn man ganz genau das interpretiert, muss man eigentlich sagen, es ist eher ein Hörwunder als ein Sprachenwunder. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass dort, ich weiß nicht, wie viele Leute durcheinander reden und 20 Sprachen gleichzeitig reden, dann verstehe ich gar nichts, auch nicht mehr Deutsch. Aber hier haben die Menschen Gottes Evangelium und das Lob Gottes gehört. Und trotzdem war das nicht für alle verständlich. Vers 13, einige dachten, sie sind betrunken. Es ist also ein bisschen, immer noch ein bisschen mysteriös. Aber es geht definitiv um echte Sprachen. Der Kern war, das Lob Gottes und die Verkündigung des Evangeliums konnte verstanden werden. Und das im gleichen Sinne ist zum Beispiel diese Verheißung aus Markus 16, Vers 17 zu interpretieren. Da sagt Jesus über die Jünger, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Damit meint man eben Sprachen, die vorher nicht gesprochen worden sind. Aber das sind nicht die einzigen Texte, die wir zu diesem Thema in der Bibel finden. Es gibt einige Texte, die so ein bisschen im Unklaren bleiben. In der Apostelgeschichte begegnet uns das mehrfach, dass zum Beispiel in Apostelgeschichte 10, ab Vers 44, dass Paulus eine Predigt hielt vor Menschen, die keine Juden waren, die zwar gottgläubig waren, aber nicht, ich sag mal, vorher bekehrt waren, und die haben sich bekehrt bei dieser Veranstaltung, bei dieser Predigt. Und dann lesen wir ab Vers 44, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten, und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen war. Und jetzt kommt's, woran erkannten sie, dass der Heilige Geist ausgegossen war? Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Da antwortete Petrus, kann jemand ihnen das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist doch empfangen haben wie wir? Ja, das kann eine echte Sprache sein. Aber wenn man sich mal von dieser Festlegung löst, es kann auch das andere sein. Wenn man gewohnt war, dass man in dieser Gebetssprache betet, könnte das auch das sein. Es wird nicht ausdrücklich gesagt. Und ähnlich ist es Apostelgeschichte 19, Verse 5 und 6, wird auch nur einfach von Sprachen gesprochen. Und dann haben wir den Korintherbrief. Und im Korintherbrief wir gehen mal ganz kurz vor auf 1. Korinther 12, Vers 10, da werden verschiedene Geistesgaben erwähnt. Ich nehme das nur beispielhaft, wir gehen das jetzt nicht alles durch. Und dort erwähnt Paulus, aber er zählt einfach nur auf. Einem anderen aber Wunderwirkung, einem anderen aber Weissagung. Weissagung heißt übrigens Prophetie. Ja, das ist das gleiche Wort. Einem anderen aber Unterscheidung der Geister. Und jetzt kommt's. Einem anderen verschiedene Arten von Sprache. Einem anderen aber Auslegung der Sprache. Und das ist schon ein erster Hinweis, weil wenn die Sprachengabe tatsächlich diese Übersetzungsgabe ist, also dass ich jetzt auf einmal Russisch sprechen kann, wäre, dann wäre ja eine Wiederübersetzung eigentlich unsinnig. Das ist ja gar nicht zielführend. Also warum gibt es eine Auslegungsgabe, eine Übersetzungsgabe, die extra erwähnt wird? Und genau darauf bezieht sich dann eben auch unser Predigttext. Und deswegen gehen wir jetzt wieder zurück in Kapitel 14. Da haben wir jetzt schon gelesen, wenn einer in einer Sprache redet, jetzt kommt's, redet er nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Und das ist etwas ganz anderes, was hier beschrieben wird, als das, was wir in Apostelgeschichte 2 gelesen haben. Ja? Der Text legt das nahe, das ist sehr offensichtlich. Und in Vers 4 sagt das nochmal deutlicher, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Außer am Ende steht es, wenn die Sprache ausgelegt wird, also wenn sie übersetzt wird. Das heißt, dadurch, dass hier der Schwerpunkt auf Auslegung oder Übersetzung der Sprachengabe gelegt wird, macht es deutlich, dass diese Sprache eben nicht verstanden werden konnte, ganz im Gegensatz zur Apostelgeschichte 2. Und wir finden, wenn wir das Kapitel 14 durchlesen, empfehle ich euch sehr zur Lektüre zu Hause. Wir machen jetzt verschiedene Verse immer mal wieder aus dem Kapitel. Ihr werdet das feststellen, es gibt so viele Beispiele, die diesen Hinweis machen, dass es letzten Endes um eine unverständliche, um eine nicht menschliche Sprache handelt. Zum Beispiel nimmt er das Beispiel, dass er Musikinstrumente hernimmt und sagt, wenn die Musikinstrumente undeutlich gespielt werden, dann kann man sie nicht verstehen. Sein Fazit in Vers 9, so auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie soll man erkennen, was geredet wird? Ihr redet in den Wind. Er merkt aber auch, diese unverständliche Sprachengabe, die hat so ein kleines Geschmäckle beim Paulus, ne? Und dann sagt er in Verse 14 bis 16, wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtlos. Also diejenigen, die sprechen, wissen nicht, was sie sagen, außer Gott übersetzt es sie. Was nun? Und jetzt kommt Paulus, ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Wenn du nun mit dem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, also der diese Sprache nicht versteht, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst? Eine Definition, was ist nun genau diese Sprachengabe, diese Zungenrede, ist schwierig. Aber das Faszinierende ist, wir müssen uns gar nicht festlegen. Warum? Weil erstens diese Gabe kein Zeichen für besondere Frömmigkeit noch Nichtfrömmigkeit ist. Das steht im Kapitel 12, könnt ihr danach lesen. Aber vor allen Dingen, weil die Hinweise und die Empfehlungen, die Paulus an die Gemeinde in diesem Zusammenhang sagt, dieselben sind. Es gibt definitiv eine Fremdsprachengabe. Wahrscheinlich gibt es auch eine Gebetssprachengabe, die aber den Zweck der persönlichen Erbauung hat. Die Empfehlung für die Gemeinde ist in beiden Fällen dieselbe. Was in der Gemeinde geschieht, soll zur Erbauung der ganzen Gemeinde geschehen. Und daraus folgt, es soll nicht in Sprachen gesprochen werden, die nicht verstanden werden. Das ist die Geschichte. Wir haben gerade eben dieses wunderschöne Lied gehört. Aber ohne den Text an der Wand hätte ich nur die Melodie gehört. Die hätte mir auch Freude gemacht. Aber so konnte ich wissen und verstehen, dass ihr von dem Frieden Gottes gesprochen habt, gesungen habt. Und habe selber einen Gewinn, einen Frieden davon empfangen. Und das ist der Weg, wie wir mit Sprachen in der Gemeinde umgehen müssen. Alles diene zur Erbauung der Gemeinde. Das ist letzten Endes das Credo des Paulus angesichts dieser Situation. Und wie gesagt, die Probleme, die die Korinther hatten, die haben wir ja gar nicht. Wir gehen ja nicht rum und zeigen aufeinander mit dem Finger und sagen, oh, du hast die Gabe nicht, deswegen bist du nicht vom Heiligen Geist beseelt. Und ich hoffe auch sehr, dass wir nicht rumgehen und sagen, weil du eine Gabe hast, bist du nicht vom Heiligen Geist, sondern von irgendeinem anderen Geist beseelt. Aber wir haben viele verschiedene Sprachen in unserer Gemeinde. Und Paulus gibt uns den Tipp in Verse 12 und 13, so auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Darum, wer in einer Sprache redet, bete, dass er es auch auslege. Oder, ein bisschen mehr auf unsere Situation übersetzt, wer in einer Sprache redet und der andere redet sie nicht, suche jemanden, der übersetzen kann. Das ist das, was hier steht. Was nützt ein Beitrag, der nicht verstanden wird, wenn er eben nicht übersetzt wird? Und deswegen haben wir diese gute Praxis, dass wir Lieder in Russisch oder auf Englisch oder welche Sprache auch immer auf Deutsch übersetzen und präsentieren, damit wir das verstehen können. Und übrigens, wisst ihr, was wir für einen großartigen Übersetzungsdienst wir haben? Da gibt es, ich zähle mal durch, 4, 5 Geschwister, die jeden Sabbat da oben in dieser kleinen Kabine sitzen. Heute ist es Angelina. Ich weiß, dass ihr das gar nicht recht ist, dass ich das jetzt so sage. Wir können eigentlich diesen Geschwistern nicht genug danken, was sie für die Gemeinschaft, für das Miteinander unserer Gemeinde tun. Weil wir hätten sonst diese Gemeinschaft nicht. Wir können sie nicht haben, weil sonst viele nur sitzen. Und eigentlich bräuchten wir 3, 4 solche Kabinen, weil es noch mehr Sprachen gibt und wir geraten an unsere Grenzen. Aber an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön an unser Übersetzungsteam. Ihr setzt eure Gaben wirklich auch zum Wohl und zur Erbauung der Gemeinde ein. Okay, kommen wir ein bisschen wieder in den kritischen Bereich dieses Textes. Was wäre denn die Alternative, wenn man nicht übersetzen würde? Wenn wir nicht auf die Erbauung der Gemeinde blicken würden? Was wäre das dann? Ich gehe hier vorne hin und präsentiere etwas, aber ich weiß, ihr habt nichts davon. Warum präsentiere ich dann? Zur Selbstdarstellung? Um zu zeigen, was für ein toller Hecht ich bin? Gottesdienst und Gemeinde dienen nicht der Selbstdarstellung. Und da ist es egal, ob es um Fremdsprachen geht oder um Zungenrede. Das war ja auch ein Problem, dass Leute gesagt haben, ich kann in Zungen reden und ihr nicht. Und dann, juhu. Was hat das in der Gemeinde zu suchen? Bin ich hier, um dich zu demütigen? Was ist das für eine Einstellung? Seht her, wie geistbegabt ich bin. Paulus setzt dem einen ganz klaren Riegel davor. Andere Sprachen sind okay. Das sollen wir auch machen. Wir sind in dieser multikulturellen Gesellschaft. Übrigens auch, jetzt kommt der herausfordernde Teil für uns Adventisten, auch das mit der Zungenrede. Wir lesen mal Verse 18 und 19. Da redet ja Paulus, wie gesagt, der Kontext, unverständliche Rede. Er sagt, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer anderen Sprache. Genau das ist die Haltung. Paulus verurteilt das Sprachengebet im Geist nicht. Ausdrücklich. Aber er will lieber im Verstand reden und beten in der Gemeinde, als seine Geistlichkeit hervorkehren. Das Sprachengebet, in welcher Form auch immer, hat keinen Platz im Gottesdienst, wenn es nicht übersetzt werden kann. Warum? Weil wir die Gemeinschaft im Blick haben. Und das finde ich so toll, dass wir heute genau dieses Thema quer durch den Gottesdienst haben. Und das ist ein Thema ja auch, das weit über dieses Thema mit Sprachen und Übersetzung hinausgeht. Wenn ich etwas im Gottesdienst beitrage, wenn ich mich hier vorne hinstelle oder etwas woanders gestalte, etwas entscheide, worum geht's? Wen habe ich im Blick, wenn ich das hier mache? Geht es um mich und meine Anliegen? Der Herr hat sie mir in die Hand gegeben, jetzt kann ich mit ihnen machen, was sie wollen, was ich will. Oder geht es um euch, um jeden Einzelnen? Sollte nicht derjenige, der etwas beiträgt, etwas gestaltet in der Gemeinde, immer seine Gemeinde im Blick haben und schauen, was kann ich mit meinen Gaben zu eurem Wohl und zu eurem Wachstum, zu eurer Erbauung beitragen? Es geht nicht um meine, ich sage es mal ganz konkret, meine Lieblingslieder, meine Lieblingsthemen, auch nicht um meine Lieblingsprediger, sondern es geht darum, was dem Wohl der Gemeinde dient. Und wenn wir das aus dem Blick verlieren, haben wir kein Recht, hier vorne zu stehen. Das ist das, was Paulus sagt. Schaue ich auf alle Anwesenden, da bin ich ein Teil davon. Ich muss mich ja nicht raus subtrahieren aus dieser Rechnung. Ich soll ja mit meinen Gaben dienen. Aber wenn ich euch nicht im Blick habe, habe ich hier nichts verloren. Und das gilt für jeden, der hier vorne steht. Für jeden. Jeder diene mit seinen Gaben und Besonderheiten allen in der Gemeinde. Das ist das, was Paulus uns hier mit auf den Weg gibt. Und dazu gibt es Ordnung, Struktur. So gibt es ein Miteinander. Alles zu seiner Zeit. Diese Vielfalt der Gaben, die auch wir in Lüneburg haben und in der Adventgemeinde überall, hat seinen Platz und bereichert die Gemeinde auf verschiedene Art und Weise. Und auch die verschiedenen Sprachen sind ein Segen, eine kulturelle Vielfalt. Aber die Vielfalt dient nicht der Ausgrenzung oder der Selbstdarstellung, sondern der Gemeinschaft. Es gibt die Gefahr der Ausgrenzung bei Sprachbarrieren. Jetzt wird es noch mal ein bisschen kritischer. Liebevoll. Ich habe euch lieb, wirklich. Die meisten hier bemühen sich darum, eine Sprache zu sprechen. Und ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß nicht, wie leicht es mir fallen würde, wenn ich nicht Deutsch von Anfang an gelernt hätte, das jetzt zu lernen. Es ist ein unglaublich herausfordernder Task. Und jeder, der sich auf diesen Weg begibt, verdient alle Ehre und Wertschätzung. Aber das ist nun mal der Weg. Wir leben hier in Deutschland, wir wollen hier relevant sein, in dieser Stadt Menschen hier erreichen, dann müssen wir Deutsch sprechen. Wenn ich nach Südamerika gehe, muss ich Spanisch oder Portugiesisch lernen. Wenn ich nach Amerika oder in England gehe, muss ich Englisch lernen. Und wenn ich nach Kiew gehe, muss ich Russisch oder Ukrainisch lernen. Das ist die Geschichte, so läuft das. Und ich bin begeistert von euren Anstrengungen und möchte euch motivieren, noch mehr zu tun. Nicht einfach bei einem bestimmten Zertifikat stehen bleiben, weil man sagt, okay, ich komme jetzt klar, ich kann in meinem Arbeitsplatz klarkommen, ich kann meine Brötchen bestellen und beim Arzt komme ich auch klar. Und deswegen, Natascha hat es ja schon heute angekündigt, wollen wir euch helfen, auch im Geistlichen sprachfähig zu werden. Natalie und ich, wir haben uns diese Woche zusammengesetzt, haben uns überlegt, wir haben nicht den Stein der Weisen, wir haben uns überlegt, wie können wir einander helfen, auch in biblischen Bereichen sich sprachlich auszudrücken. Und deswegen machen wir ein Bibelgespräch in Deutsch, auf Deutsch, aber für Menschen, die nicht gut Deutsch sprechen. Und zwar für alle. Es ist nicht auf Russisch oder Ukrainisch, es wird dort kein Russisch gesprochen, es wird Deutsch gesprochen. Auch für Menschen, die eine andere Sprache sprechen und gerne im Deutschen sprachfähig werden wollen, in der Bibel. Wir gehen da ganz langsam und behutsam vor und wir brauchen euer Mithelfen, wir lernen, aber wir wollen diesen Weg mit euch gehen, weil wir das glauben, was hier drin steht, dass das wichtig ist, dass wir alles zur Erbauung der Gemeinde machen wollen, dass wir miteinander Gemeinschaft haben und sprachfähig werden. Warum ist das uns so wichtig? Lesen wir Verse 23 und 24. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommt ein Unkundiger oder Ungläubiger herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wenn aber alle weissagen, ich übersetze mal, verständlich reden, und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt und von allen beurteilt. Im Fokus steht natürlich für Paulus Zungenrede und Prophetie. Aber dieser Hinweis ist auch für uns relevant mit unserer Sprachvielfalt. Wenn jemand unseren Gottesdienst besucht, von draußen reinkommt und er versteht kein Wort von dem, was wir miteinander reden, wie fühlt derjenige sich? Willkommen oder am falschen Platz? Das ist nicht schwer zu überlegen. Wenn einige zusammenstehen, alle sprechen eine Sprache, Deutsch, mehr schlecht als recht vielleicht, aber sie sprechen es. Und zwei oder drei unterhalten sich auf Russisch und die anderen gucken zu. Wie fühlen die sich? Ist nicht schwer auszurechnen. Aber wenn man in seiner Sprache angesprochen wird, und das trifft eben auch auf unsere russische Übersetzung zu, wenn jemand angesprochen wird und mit verstehen kann, dann fühlt er sich willkommen und wertgeschätzt und eingebunden. Und das ist unser Ziel. Wir wollen, dass jeder hier sich willkommen fühlt. Ein gelingendes Miteinander besteht darin, indem wir einmal dafür sorgen, dass alle sich verständigen können. Noch mal ein kleiner Shoutout an Angelina. Und dass wir aufeinander Acht geben. In Verse 26 nehmen wir nochmal dazu und Vers 33. Was nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung. alles geschehe zur Erbauung. Und Vers 33 dazu, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wir wollen der Vielfalt in der Gemeinde Raum geben, denn jeder hat etwas beizutragen, auch jede Sprache. Aber wir wollen einander dabei verstehen. Aber damit das funktioniert, müssen wir Rücksicht aufeinander nehmen. Dazu bedeutet es, dass wir uns an die Ordnung und Gepflogenheiten der Gemeinden halten. Kein unverständliches Durcheinander. Fremde Sprachen werden übersetzt. Wir nehmen Rücksicht auf die Gemeinschaft, schon beim Hereinkommen, schon vor dem offiziellen Programm. Wir nehmen einander wahr. Und wir wollen den Frieden, den Gott uns schenken möchte, bei diesem Gottesdienst nicht stören, indem wir egoistisch handeln. Denn der Frieden ist das, weshalb wir hier sind. Den wollen wir erleben. Weil Gottes Liebe uns zusammenbringt und niemanden ausgrenzt. Schon gar nicht jemanden, weil er eine andere Sprache spricht. Viel zum Abendmahl habe ich jetzt noch nicht gesagt, oder? Aber ganz viel zum Thema Gemeinschaft. Wir feiern heute das Abendmahl, ein Fest der Gemeinschaft. Und wir wollen alles dazu beitragen, dass diese Gemeinschaft von Herzen gelebt und erlebt werden kann. Und dafür sprechen wir in einer Sprache, die wir alle verstehen, oder sorgen zumindest für eine Übersetzung. So kann jeder Gott und der Gemeinde mit seinen Gaben dienen, zu seiner Ehre und zur Erbauung der ganzen Gemeinde. Wenn wir diese Haltung verinnerlichen, dann werden wir auch in der Gemeinde den Frieden erleben, nach dem wir uns sehen.